Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Lena Pyritz herzlich willkommen. Und wir schauen heute zuerst auf die Jahrestagung der Weltgesundheitsorganisation, die am Wochenende begonnen hat.
When the next pandemic comes knocking, and it will, we must be ready to answer decisively, collectively and equitably.
Wenn die nächste Pandemie anklopft, und das wird sie, müssen wir bereit sein, entschlossen, kollektiv und gerecht zu reagieren. So WHO-Generaldirektor Tedros zu Beginn der Jahrestagung, die noch bis Ende Mai in Genf stattfindet. Anfang Mai hat die WHO offiziell den globalen Gesundheitsnotstand wegen der Corona-Pandemie aufgehoben, aber nach der Pandemie ist vor der Pandemie. Und so ist die künftige Pandemievorsorge ein zentrales Thema auf der Jahrestagung. Mein Kollege Volkert Wildermuth verfolgt die Weltgesundheitsversammlung für uns. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen und zuerst gefragt, ob schon konkrete Maßnahmen beschlossen wurden, um besser gewappnet zu sein für künftige Ausbrüche.
Ja, direkt im Vorfeld der Weltgesundheitsversammlung startete das internationale Netzwerk zur Überwachung von Krankheitserregern. Organisatorisch gehört das zum Pandemic Hub der WHO hier in Berlin. Das ist so eine Art globale Drehscheibe für Pandemieaufklärung. Die gibt es schon seit September 2021. Jetzt geht es darum, allen Ländern Zugang zu diesen neuen genetischen Methoden zum Nachweis von Viren oder Bakterien zu verschaffen. Dazu werden einheitliche Handbücher zur Verfügung gestellt, aber auch Standards und Datenbanken etabliert. Das klingt jetzt technisch, aber für die Verbreitung dieser wichtigen Methoden ist es ganz wichtig, diese Dinge klarzustellen. Und insbesondere soll das passieren durch Partnerschaften innerhalb der Länder des globalen Südens. Eine wichtige Aufgabe dieses Netzwerks wird es auch sein, Gelder einzuwerben. Das zieht sich wie ein roter Faden durch diese Weltgesundheitsversammlung.
Dieses Netzwerk, das ist ja nur ein Aspekt, der dort verhandelt wird. In Genf geht es auch zwischen den 194 Mitgliedstaaten der WHO um ein neues Abkommen zur Pandemieprävention und Pandemievorsorge. Wie lang wird dieser Prozess dauern?
Also dieses Abkommen soll nächstes Jahr unterzeichnet werden. Von daher hohe Zeit, das in trockene Tücher zu bringen. Im Februar wurde ein Zero Draft veröffentlicht, also ein erster Entwurf. Und gleich gab es Kritik von Regierungen, aber auch von Organisationen wie Oxfam. Stichwort Zugang zu Medikamenten und Impfstoffen. In der Corona-Pandemie hatten sich ja eigentlich alle darauf geeinigt, dass die WHO hier für eine gerechte Verteilung sorgt. Aber als es dann konkret wurde, haben die Industrienationen ja erstmal an sich selbst gedacht.
Und wie soll genau dieses Problem in Zukunft vermieden werden?
Ja, der Zero Draft sieht hier die Möglichkeit vor, Patente auszusetzen. Dagegen gibt es aber sowohl in den USA als auch bei der EU starke Widerstände. Ein weiterer Streitpunkt ist der Austausch von Daten zu Erregern. Das spielt ja auch bei diesem vorhin erwähnten Netzwerk eine große Rolle. Diese genetischen Sequenzen, die stammen meist aus tropischen Ländern und sind eine ganz wichtige Grundlage für die Impfstoffentwicklung. Dafür wird jetzt eine finanzielle Kompensation gefordert. Schließlich geht es auch darum, ob dieser neue Vertrag Sanktionen enthalten wird, wenn Länder nicht ausreichend in die Pandemievorsorge investieren. Also da liegt noch viel Arbeit vor den Delegierten und es gibt Befürchtungen, dass am Ende nur eine verwässerte Version unterzeichnet wird, die zur Pandemieprävention wenig beiträgt.
Da geht es also an vielen Stellen ums Geld. Wenn wir zum Schluss mal auf die grundsätzliche Finanzierung der Weltgesundheitsorganisation blicken, die WHO hat ja immer mehr Aufgaben übernommen seit ihrer Gründung 1948. Sind die Finanzmittel denn entsprechend mitgewachsen?
Ja, nicht im gleichen Maße und das ist wirklich ein Problem. Der WHO-Etat für die Jahre 2022 und 2023, der beläuft sich auf insgesamt 6,4 Milliarden Dollar. Zum Vergleich, das liegt nur knapp über den Einnahmen der Charité in Berlin im gleichen Zeitraum. Also die WHO kann selbst nur ganz wenig direkt finanzieren. Ihre Aufgabe liegt vor allem in der Koordination der Anstrengungen der Mitgliedsländer. Aber selbst über diesen eigenen Etat kann die WHO nur zum Teil frei verfügen, nämlich über die Pflichtbeiträge. Fünfmal höher aber sind die sogenannten freiwilligen Beiträge. Die sind aber meist durch die Geberländer oder durch Organisationen wie die Bill und Melinda Gates Foundation zweckgebunden, also für bestimmte Krankheiten oder Regionen vorgesehen. Das ist jeweils sicher gut angelegtes Geld, aber diese politischen Vorgaben orientieren sich auch an der Sichtbarkeit von Themen. Die ganz entscheidende Basisversorgung gerät da leider oft aus dem Blick.
Volkert Wildermuth über die Jahrestagung der WHO, die gerade in Genf läuft. Und zum Thema Finanzierung zeichnet sich dort schon etwas Bewegung ab. Die WHO-Vollversammlung wird voraussichtlich zum Abschluss der Tagung einer Erhöhung der Pflichtbeiträge der Mitgliedstaaten um 20% zustimmen. Speichelblut, Fellreste, Schuppen oder winzige Hautpartikel. Lebewesen hinterlassen genetische Spuren in ihrer Umwelt. Ein Forschungsteam aus Florida hat solche Umwelt-DNA-Proben untersucht, die ursprünglich genommen wurden, um Meeresschildkröten und Tierkrankheitserreger zu untersuchen. Bei ihren Analysen fanden die Wissenschaftler allerdings auch viel menschliche DNA in den Wasser-, Sand- und Luftproben. Und das in erstaunlich guter Qualität. Humangenetischer Beifang nennen sie das in ihrer Studie im Fachmagazin Nature Ecology and Evolution. Und der wirft ethische und rechtliche Fragen auf. Wer soll zu welchem Zweck auf die Informationen zugreifen, die darin stecken? Zum Beispiel über genetische Erkrankungen oder die Herkunft einer Person. Darüber habe ich vor der Sendung mit Matthias Wienroth gesprochen, Wissenschaftsforscher am Center for Crime and Policing der Northumbria University in Newcastle, der nicht an der Studie beteiligt war. Ich habe ihn zuerst gefragt, menschliche DNA als Beifang in Umweltproben, ist das bislang noch gar nicht groß als Problem thematisiert worden?
Im forensischen Bereich, also in der Gerichtsmedizin, gibt es da schon eine ganze Zeit lang Interesse an der Erkennung von menschlicher DNA in der Umwelt. Da wird es auch nicht als Problem gesehen. Was die Studie jetzt macht, aber die wir gerade besprechen, ist, dass es diesen unbeabsichtigten Beifang thematisiert. Und das ist eigentlich schon sehr interessant, wie die Autorinnen dieser Studie das tun. Dass sie zum einen sagen, dass man da ziemlich gute DNA-Profile erstellen kann. Aber auf der anderen Seite, dass sie sich auch damit jetzt auf ethischer Ebene befassen. Und das finde ich ganz, ganz hervorragend. Sie fragen, was bedeutet das für die Wissenschaft? Wie kann man umweltwissenschaftliche Forschung ethisch betreiben, wenn man menschliche DNA ohne das Einverständnis der Spurenleger aufzeichnet und analysiert?
Dieser genetische Beifang, der könnte ja auch, kann man sich zumindest vorstellen, auch sinnvoll oder nützlich sein. Das Beispiel Forensik haben Sie gerade schon gebracht, also bei der polizeilichen Ermittlungsarbeit.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, dort gibt es ja schon seit Jahren das Interesse daran herauszufinden, ob man menschliche DNA in der Umwelt finden kann, zum Beispiel im Staub und auch seit eher kurzer Zeit auch in der Luft, vor allem aber in geschlossenen Räumen. Und diese neue Forschung zeigt jetzt auch, dass man das tatsächlich auch im offenen Raum sozusagen draußen diese DNA finden kann und analysieren kann. Und das kann natürlich von großem Interesse sein an einem Tatort, wo man keine anderen offensichtlichen Spuren findet. Da kann es natürlich ganz großes Interesse sein, diese DNA zu nutzen, um ein generelles Profil einer unbekannten Person zu erstellen. Und dann kann man diese Umwelt-DNA halt mit bestehenden forensischen Techniken verbinden, wie zum Beispiel der Phänotypisierung, wo man sagt, können wir hier herausfinden, wie die Person eventuell aussieht, ganz grob. Oder wenn es ein besonders gutes Profil geben sollte, kann man das auch vergleichen mit Profilen auf bestehenden Datenbanken. Ja? Also ob das vielleicht eine bereits bekannte Person ist, die man hier sucht. Und auch im medizinischen Bereich kann man da natürlich ein Interesse oder eine Verwendung für das Auffinden von menschlicher DNA in der Umwelt finden, wenn man zum Beispiel in bestimmten Gebieten auf Stresshormone hinaus Analysen durchführt, auf Umwelteinflüsse auf die menschliche DNA. Das kann sich sowohl auf den längeren Zeitraum hinweg, also auf längere Studien erstrecken, aber auch schauen, wie sich das jetzt auf die Methylation, also das Altern der DNA auswirkt. Kann es sein, dass bestimmte Umwelteinflüsse Menschen schneller altern lassen? Und wie kann man das dann eventuell ansprechen? Das wäre auch ein Bereich der Anwendung von menschlicher DNA, die man in der Umwelt finden kann. Und das wäre vielleicht auch eine sehr nutzbringende Sache.
Mhm. Auf der anderen Seite könnten solche Spuren menschlichen Erbguts in der Umwelt natürlich auch missbraucht werden. Die Autoren dieser Studie sprechen von einem ernsthaften ethischen Problem und warnen zum Beispiel vor einer genetischen Überwachung von Menschen in der Zukunft. Zum Beispiel auch durch Abwasserüberwachung oder Luftfilterung an bestimmten Kontrollpunkten. Welche Risiken sehen Sie?
Ja, vielleicht können Sie sich an den Film Gattaca erinnern, wo auch sozusagen anhand von Genetik in der Umwelt, also vor allem hier natürlich ging es um Wimpern, aber generell geht das natürlich auch mit der DNA in der Luft, wo man herausfinden kann, was für Personen in welchem Bereich sich bewegt haben. Und dann stellt sich die Frage, will man vielleicht diesen Personengruppen den Zugang verweigern? Oder will man feststellen, wer in einem bestimmten Bereich war? Da kommt halt das Thema Überwachung sehr stark auf. Und ein großes Problem hierbei ist die mögliche Ausgrenzung von bestimmten Bevölkerungsgruppen über genetische Daten. Es ist sehr schwierig zu verhindern, dass seine eigene DNA in der Umwelt halt landet. Ja? Man kann das wohl kaum verhindern, dass Haut, Haare, Flüssigkeiten wie kondensierter Atem in die Umwelt gehen. Und sobald das dort ist, hat man auch keine Kontrolle mehr über die DNA. Und das ist halt jetzt bisher kein Problem gewesen, so im Großen und Ganzen. Aber sollten dann menschliche DNA-Spuren in der Umwelt in Datenbanken aufgenommen werden, analysiert werden und vielleicht sogar mit anderen Datensätzen abgeglichen werden, dann kann das natürlich ein Problem werden.
Wie kann oder sollte denn jetzt mit diesen potenziellen Risiken umgegangen werden? Also wie könnte reguliert werden, wo welche Daten aus Umwelt-DNA gesammelt werden dürfen, ohne biologische oder Umweltforschung automatisch mit Auflagen zu überlasten vielleicht auch?
Ja, ein ganz wichtiger Punkt, denke ich, ist, dass die Forscher in der Genetik, sei es jetzt in der Forensik oder in der Umwelt, Ethik nicht nur als bürokratische Hürde, sondern als lebende Praxis verstehen. Das bedeutet, man zeigt Verantwortung in der Selbstverwaltung, unter anderem, wo und von wem man Daten sammelt. Das kann also sein, dass man in bestimmten Gebieten einfach nicht sammeln kann. Da gibt es eventuell dann auch die Möglichkeit, wenn man Materialien oder Spuren aus der Luft oder aus dem Wasser sammelt, die man eigentlich nicht haben möchte, dass man die auch nicht analysiert, sondern dass man die gleich sozusagen dann verwirft oder löscht. Ja, aber zwei andere Punkte, das ist vielleicht ein bisschen leichter für Wissenschaftler zu regulieren, gerade weil Beifang nun mal unbeabsichtigt ist, dass man sich halt sehr stark dazu Gedanken macht, wem man Zugriff auf Daten gewährt und wenn solche Daten tatsächlich irgendwie als Bestandteil von anderen Daten auch auf Datenbanken landen, wie öffentlich sind solche Datenbanken, ja, wer hat darauf Zugriff? Und welche Datensätze man miteinander abgleicht. Ich glaube, da müsste es einfach noch bessere Selbstverwaltung, aber auch klarere Richtlinien und verpflichtende Richtlinien geben für die genetische Forschung. Ja, also auch in den Umweltwissenschaften. Und zudem denke ich, dass es auch idealerweise eine rege öffentliche Debatte geben sollte.
Menschliches Erbgut als Beifang in Umweltproben. Über die Chancen und Risiken davon haben wir mit dem Wissenschaftsforscher Matthias Wienroth gesprochen.
Tolle Idee. Was wurde daraus?
Bis 2030 soll der Bruttostromverbrauch in Deutschland zumindest 80% aus erneuerbaren Energien gedeckt werden. Auch in anderen Ländern gibt es ähnliche Ziele und es tauchen immer mehr kreative Lösungen auf, um diesen Zielen näher zu kommen bzw. zumindest das Bewusstsein dafür zu schärfen. In London wurde zum Beispiel schon 2009 eine Firma gegründet, die mit einem druckempfindlichen Bodenbelag Strom erzeugen wollte, wenn Fußgänger darüber laufen. Vor 5 Jahren haben wir schon einmal über das Projekt berichtet. Simon Schomecker hat jetzt nachgefragt, was aus der tollen Idee geworden ist, quasi en passant Elektrizität zu generieren.
Das Quayside ist ein geschwungenes, futuristisch wirkendes Glashochhaus am Hafen von Hongkong. Büros sind hier genauso untergebracht wie Gastronomie und ein Fitnessraum. Neben Sportgeräten gibt es eine 200 Meter lange Indoor-Joggingstrecke, ausgelegt mit dreieckigen steingrauen Fliesen. Sie haben eine Kantenlänge von 50 Zentimetern und erzeugen Strom. Der Engländer Lawrence Campbell Cook hat die Fliesen entwickelt, nachdem ein großer Energieversorger ihn wegen kritischer Anmerkungen gefeuert hatte.
They said to me, Lawrence, we'd like you to look at.
Während meines Praktikums in dem Unternehmen sollte ich eine Stromversorgung für städtische Straßenlaternen konzipieren, und zwar mittels erneuerbarer Energien. Ich habe eingewendet, Solarenergie funktioniert doch am besten auf großen Feldern und Windenergie auf einem Hügel oder auf dem Meer, nicht aber in der Stadt. Daraufhin wurde mir gekündigt. Ich war sehr traurig, habe aber auch nachgedacht, wie es weitergehen könnte.
Schon bald kam Lawrence Campbell Cook auf die Idee, Schritte in Strom umzuwandeln. Denn dass viel Energie in allen Arten von Fußtritten steckt, sah der damalige Ingenieurstudent mit bloßem Auge.
Ich bin in London aufgewachsen und dort habe ich immer wieder gesehen, wie Jugendliche zum Beispiel gegen Buswartehäuschen treten, um Frust abzubauen. Und da dachte ich, Warum kann man diese Energie nicht nutzen, um Strom zu gewinnen? Aber von Tritten gegen Wartehäuschen habe ich dann doch abgesehen, weil das andere Fahrgäste bestimmt stören würde. So bin ich auf die Fliesen gekommen. Sie funktionieren mit normalen Schritten.
Why don't you just make a floor you can step on and then anyone can step on it?
2009 machte sich Lawrence Campbell Cook mit seiner neuen Geschäftsidee selbstständig und gründete die Firma PaveGen. Mehr als 2000 Investoren konnte das Unternehmen mit der Zeit für sich gewinnen, in Forschung investieren und so die stromerzeugenden Fliesen weiterentwickeln.
The first version I ever built was a piezoelectric version.
Die erste Variante beruhte auf dem piezoelektrischen Prinzip. Sie nutzte kristalline Materialien, in denen Druckeinwirkung elektrische Ladungen erzeugt und damit Strom. Was dabei herauskam, waren aber weniger als 0,001 Milliwatt elektrischer Leistung pro Fliese. Das Nachfolgemodell basierte deshalb auf mechanischen Generatoren und lieferte immerhin schon 2 Watt ab. Einen großen Sprung brachten dann dreieckige statt viereckige Fliesen. Die mechanische Belastung wird so viel besser in Bewegung und damit Energie umgesetzt. An jeder Ecke der Fliese sitzt nun ein Generator mit einer Leistung von 3 Watt. Und ganz egal, an welcher Stelle die Fliese belastet wird, immer kann damit Strom erzeugt werden.
Am besten geht das natürlich an Orten, wo ständig viele Menschen unterwegs sind, auf Bahnhöfen, in Fußgängerzonen oder Flughäfen zum Beispiel. So befindet sich ein System etwa am Londoner Heathrow Airport. Die Anlage auf der Indoor-Laufstrecke im Quayside in Hongkong ist mit 200 Quadratmetern momentan eine der größten. Ihre Erträge können sofort genutzt werden.
LED-Lighting, Wi-Fi-Hubs,
zum Beispiel für LED-Beleuchtung, WLAN-Router zum Aufladen von Handys, E-Scootern oder vielleicht auch mal Elektroautos. Aber der Strom kann auch in Batterien gespeichert und später abgerufen werden.
You have many more possibilities once you store the energy.
Trotz aller Fortschritte, die PaveGen in 14 Jahren machen konnte, stellen die Fliesenkraftwerke keine wirkliche Alternative etwa zu Wind- oder Solarenergie dar. Die Erträge sind viel zu gering, um etwa ein ganzes Bürohaus versorgen zu können. Auf dieses Manko angesprochen, antwortet das Unternehmen, man wolle Wind- und Solarstrom gar keine Konkurrenz machen, sondern über erneuerbare Energien aufklären und zu einem nachhaltigeren Leben ermutigen. Immerhin sind weltweit in 37 Ländern schon über 250 Systeme im Einsatz. Hergestellt werden die Fliesen derzeit in London, künftig aber wohl auch in Deutschland, Rumänien und Indien. Besonders wichtig sind der Belegschaft dabei nachhaltig erzeugte Produkte.
Wir verwenden recyceltes Aluminium als Grundstoff für die Fliesen. Die Oberfläche besteht aus einem sehr haltbaren Verbundwerkstoff. In Zukunft wollen wir Tests mit Recycling-Kunststoffen machen. Wir gehen davon aus, dass unsere Bodenkraftwerke mindestens 20 Jahre lang betrieben werden können. Danach sollen ausgediente Teile ihren Weg zurück in den Wertstoffkreislauf finden.
Strom aus dem Fußboden, ein Beitrag von Simon Schumacher. Und bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Michael Stang, der die weitere Studienlage heute im Blick hat. Und da schauen wir zuerst auf eine Publikation im Fachjournal Nature Sustainability. Der zufolge könnte Ende des Jahrhunderts ein Drittel aller Menschen aufgrund des Klimawandels außerhalb der sogenannten Klimanische leben. Michael, was genau bedeutet das Klimanische?
Also die Klimanische, die bezeichnet den Temperaturbereich, in dem Menschen historisch bevorzugt leben. Und dieser Begriff, der stellt die Temperatur eben für den optimalen Lebensbereich in den Mittelpunkt. Und zwar jetzt unabhängig von wirtschaftlichen, politischen oder gesellschaftlichen Faktoren. Und die optimale Jahresmitteltemperatur dieser Nische, die liegt bei etwa 11 bis 15 Grad Celsius.
Mhm. Welche Berechnungen liegen denn dieser Studie zugrunde? Also was haben die Forschenden gemacht?
Ja, die haben die Auswirkungen des Klimawandels untersucht und zwar mit einem prognostizierten globalen Anstieg der Durchschnittstemperatur um 2,7 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Da würde dann eben ein Drittel der Menschen außerhalb der Klimanische leben. Betroffen werden dann zum Beispiel Menschen in Indien, in Nigeria und Indonesien und flächenmäßig auch besonders die Staaten Burkina Faso, Mali und Katar. Und würde die Erwärmung jedoch auf 1,5 Grad beschränkt, wären in Anführungsstrichen nur 14% aller Menschen von dieser Entwicklung betroffen.
Welche gesellschaftlichen Folgen könnte denn diese Entwicklung haben, dass also immer mehr Weltregionen schlecht oder sogar unbewohnbar werden?
Also heute leben schon über 600 Millionen Menschen und damit mehr als 9% der Weltbevölkerung außerhalb der menschlichen Klimanische. Ja, und je mehr Menschen betroffen sind, desto größer werden voraussichtlich auch Migrationen in lebensfreundlichere Gebiete stattfinden. Zumal jetzt ja eine Klimaanpassung gerade in ärmeren Ländern oft nur bedingt möglich ist. Und die Forschenden weisen auch darauf hin, dass je 0,3 Grad vermiedenem Temperaturanstieg 350 Millionen Menschen weniger betroffen sein werden.
So viel an dieser Stelle zur menschlichen Klimanische, die mit fortschreitender Erderwärmung immer kleiner wird. Michael, welche anderen Meldungen aus der Wissenschaft sind denn heute noch wichtig?
Also wichtig ist auch eine Studie in der Fachzeitschrift The Lancet Rheumatology. Darin berichtet ein internationales Forschungsteam, dass Schmerzen im unteren Rücken die weltweit häufigste Ursache für eine Arbeitsunfähigkeit sind. Demnach haben 2020 weltweit 619 Millionen Menschen unter Schmerzen im unteren Rücken gelitten. Risikofaktoren sind die Ergonomie des Arbeitsplatzes, Übergewicht und Rauchen.
Fossilien deuten auf häufige Wechsel von großen Raubtieren hin.
Sogenannte Top-Prädatoren stehen zwar an der Spitze der Nahrungspyramide, aber diese Raubtiere haben offenbar auch ein erhöhtes Aussterberisiko. Diesen Zusammenhang zeigt eine Studie im Fachblatt Current Biology anhand von verschiedenen 250 Millionen Jahre alten Fossilien. Die Knochen stammen von Inostrancevia, Fleischfresser, die groß wie heutige Tiger waren und mächtige Säbelzähne besaßen. Verschiedene Fundorte und Fundschichten zeigen, dass mehrere dieser Raubtierarten offenbar auch aufgrund wechselnder klimatischer Bedingungen ausgestorben sind.
Eine Corona-Infektion könnte mit einer Diabetes-Typ-1-Erkrankung bei Kindern zusammenhängen.
Während der Corona-Pandemie wurden in Bayern 50% mehr Kinder mit Typ-1-Diabetes diagnostiziert als in den beiden Jahren vor dem Auftreten der globalen Infektionskrankheit. Das ist das Ergebnis einer Studie, die im Fachmagazin JAMA erscheint. Ein Team des Helmholtz-Zentrums München hatte die Daten von 1,1 Millionen Kindern untersucht, die zwischen 2010 und 2018 geboren wurden. Demnach waren zwischen 2020 und 2021 Kinder mit einer SARS-CoV-2-Infektion häufiger von Diabetes betroffen als Kinder ohne eine Infektion mit dem Coronavirus.
UFO-Sichtungen gab es auch in Hochschulkreisen.
Vor einiger Zeit hatten Regierungsbeamte, Juristen und Lehrkräfte in den Vereinigten Staaten eine Untersuchung dessen gefordert, was die Regierung als unidentifizierte Flugobjekte, also UFOs, bezeichnet. Die Regierung hat reagiert und führt mehrere Untersuchungen durch. Im Fachblatt Humanities and Social Sciences Communications erscheint nun die erste US-weite Studie. Analysiert wurden Bewertungen von Lehrkräften in Bezug auf UFOs. An der Umfrage hatten sich knapp 1.500 Menschen aus 144 Universitäten beteiligt. Die Ergebnisse zeigen, dass knapp 20% der Teilnehmenden bereits Phänomene am Himmel beobachtet haben, die UFOs zugeschrieben werden könnten.
Sternzeit, 23. Mai. Thomas Reiter, Europas erster Langzeitastronaut. Als die ESA Ende der 80er Jahre neue Astronauten suchte, gehörte zu den über 20.000 Bewerbern auch ein Jagdbomberpilot der Bundeswehr. Thomas Reiter kam durch und verbrachte fast ein Jahr im Weltraum. Der studierte Luft- und Raumfahrtingenieur flog 1995 als erster ESA-Astronaut zu einem Langzeitaufenthalt auf die russische Raumstation Mir. Später wurde er als erster Nicht-Russe zum Kommandanten des Soyuz-Raumschiffs für die Rückkehr zur Erde ausgebildet, eine besondere Anerkennung seiner Fähigkeiten. 2006 startete Thomas Reiter mit einem Space Shuttle zur Internationalen Raumstation und blieb erneut fast ein halbes Jahr in der Umlaufbahn. Während beider Missionen standen viele wissenschaftliche Experimente auf dem Arbeitsplan. Thomas Reiter, der mit seiner Ruhe und seinem bescheidenen Auftreten beeindruckt, scheint geradezu aus einer anderen Raumfahrtzeit zu stammen. Während seiner Flüge gab es noch ansatzweise Privatsphäre und der Astronaut konnte ohne viel Aufsehen im All auch Gitarre spielen. Heute würde das ESA-PR-Team alles nutzen, um in den sozialen Medien für die Raumfahrt zu werben. So begeistert Thomas Reiter von seinen Missionen erzählt, die inzwischen vor allem auf die Öffentlichkeitswirkung ausgerichtete Raumfahrt ist eher nicht seine Sache. Heute wird Thomas Reiter 65. Zum Geburtstag gratuliert auch die Internationale Raumstation. Sie zieht am Abend für einige Minuten als strahlend heller Punkt von West nach Ost über den Himmel.
Damit geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören, einen schönen Abend und bis bald.